NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Januar 1870. Der Geburtstag des Bildhauers Ernst Barlach.
Musik setzt sich bei mir oft unmittelbar in Bildvorstellung um. Ich wage zu sagen, dass ich durch Musik dem Schöpferischen am nächsten komme. Da ist am spürbarsten der Wille zur Gestaltung in absoluter Freiheit.
Für Ernst Barlach ist Musik Inspiration und Zuflucht. Je größer die Bedrängnis, desto inniger vertieft er sich in Klangwelten. Als 1933 mit dem Sieg der Nationalsozialisten alles Geistvolle Missachtung erfährt, ist die Musik ihm ein Trost. Denn jetzt weiß er sich von Feinden umstellt.
Die Legende von der Gedankenfreiheit ist umstürzlerische, ja landesverräterische Ehemaligkeit geworden, von der man besser nicht spricht.
Mit Worten fängt es an. Entartet nennen die neuen Machthaber, was ihnen nicht gefällt. Zeitgenössische Kunst erscheint ihnen krank und dekadent. Die bedeutendsten Künstler der 20er und 30er Jahre werden geächtet. Den Worten folgen Taten. Unliebsames wird aus den deutschen Museen entfernt. Die Werke von Ernst Barlach gehören dazu. Seine Dramen werden verboten, bereits erteilte Aufträge zurückgezogen.
Mein Kahn sinkt und sinkt immer rapider. Die Zeit ist abzusehen, wo ich ersaufe.
Steine fliegen in die Fenster seines Ateliers in Güstrow. Der international hoch angesehene Künstler muss fürchten, in der Heimat überfallen zu werden. Die Lokalzeitung bereitet den Boden für Angriffe gegen ihn und sein Werk.
Barlach ist uns innerlich fremd. Deswegen gibt es keine Gemeinschaft zwischen uns und ihm. Wir hoffen, dass die letzten Spuren seiner schrecklichen Werke bald von den Städten, wo sie stehen, befreit werden können.
Ein Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs befindet sich bis 1937 im Dom von Güstrow. Der Schwebende, ein Friedensengel. Die waagerechte Figur mit nach vorn gerecktem Kopf gibt trotz ihrer Kompaktheit vollkommen die Illusion des Fliegens. Für Ernst Barlach eine Arbeit, die ihm besonders am Herzen liegt.
Alles diente dem Wunsch, eine Abgewandtheit aus der Gegenwart, hin in die Zeit des unerhörten Geschehens glaubhaft zu machen, die schmerzvolle Erinnerung schlechthin zu symbolisieren.
Eine Figur, die über der Zeit steht, so empfinden es die Betrachter und der Künstler selbst. Die Züge der Künstlerin Käthe Kollwitz, einer guten Freundin, sind ihm unversehens ins Gesicht des Schwebenden hineingeraten.
Mein Bronzeengel hängt unter dem Domgewölbe so bewegungslos, als täte er es schon seit 100 Jahren, gewissermaßen die Kristallisierung der Vorstellung von ewiger Dauer.
Entsetzen und Empörung, als sein Friedensengel aus dem Dom von Güstrow entfernt wird.
Der Engel ist weg. Jetzt ist meines Bleibens hier nicht mehr.
Die Bilderstürmer sehen nur den Materialwert und schmelzen die Figur ein. Zum Glück gibt es ein Gipsmodell. Ein Freund versteckt es. Wagt sogar, den Engel in Berlin gießen zu lassen. Bis zum Ende des Krieges bleibt er verborgen an sicherem Ort in der Lüneburger Heide und gelangt später nach Köln.
Da hing dann in einer Ausstellung dieser Engel und der damalige Museumsdirektor wurde gefragt, ob er diesen Engel kaufen möchte fürs Museum. Und er hat damals gesagt, der gehört nicht in ein Museum, sondern eine Kirche.
Markus Herzberg ist Pfarrer mitten in der Kölner Einkaufsmeile.
Und dann dachte er natürlich an die Antoniterkirche hier in Köln und hat der Gemeinde diesen Engel angeboten. Und die Gemeinde hat dann nach dem Krieg 10.000 Mark, was sehr viel Geld war, gesammelt und hat diesen Engel gekauft. Und man hat ihn ganz bewusst an diese Stelle hier in der Antoniterkirche hingehängt, weil hier ein Altar war im Dritten Reich. Und auf diesem Altar hing die Fahne der Nazis mit dem Hakenkreuz. Und diesen Schandfleck hat man dann entfernt und hat dieses Friedensmahnmal ganz bewusst in diese Ecke gehängt, um hier immer für Frieden und Gerechtigkeit zu mahnen.
Viele Besucher kommen eigens, um den Engel von Ernst Barlach zu betrachten.
Für manche ist das ein Friedensengel, für manche ist das ein Engel, der sie mit ihren Angehörigen verbindet, die nicht mehr leben. Für andere strahlt er einfach was Ruhiges aus. Es ist ganz unterschiedlich und in dieser Unterschiedlichkeit, glaube ich, begegnen die Menschen diesem Engel auch. Wir versuchen ihn auch im Kirchenjahr ganz unterschiedlich mit in Liturgie auch einzubeziehen. Also dass er auch Teil unseres gottesdienstlichen Handelns hier ist und nicht einfach nur museal sein soll.
Darüber hinaus hat ein Pfarrer besondere Möglichkeiten.
Ich habe natürlich ein Privileg, was nicht alle Menschen haben. Ich habe einen Schlüssel zu dieser Kirche und ich mache es tatsächlich ganz oft, wenn ich abends von irgendeiner Veranstaltung komme, dass ich schon mal hier reingehe, wenn alles dunkel ist und es ist still und auf der Schildergasse ist nichts mehr, dass ich mich in die erste Reihe vor diesen Engel setze und einfach hier bin. Und das ist was ganz Wunderbares. Und da hat der Engel natürlich in der Nacht, in so schummrigem Licht, hat er nochmal eine ganz andere Aura, die sich dann hier verbreitet.
In Wedel in Holstein wird Ernst Barlach am 2. Januar 1870 geboren. Der älteste von 4 Brüdern. Nach dem frühen Tod des Vaters hat die Mutter es nicht leicht, mit knappen Mitteln die heranwachsenden Söhne durchzubringen. Ernst Barlach besucht die Kunstgewerbeschule in Hamburg-Altona, eine Ausbildung, die auf geradem Weg auf den Beruf des Zeichenlehrers zuführt. Genau das will er auf keinen Fall.
Ich habe erkannt, dass in mir eine unerschöpfliche Quelle sprudelt, aus der aber nur in ein geeignetes Gefäß zu schöpfen ist.
Genau genommen sind es 2 Quellen. Im Schreiben sieht er seine Bestimmung und in der Bildhauerei.
Im Winter 1888 bekam ich zum ersten Mal Ton unter die Hände, und als ich daran gerochen hatte, ging ich los wie ein Gaul, der die Trompete hört.
Er setzt das Studium an der Dresdner Kunstakademie fort, verbringt eine Zeit in Paris und in Florenz, lässt sich für einige Jahre in Berlin nieder. Nur sehr allmählich findet er zu einem eigenen Stil. Der expressionistische Dichter Theodor Däubler, der Barlach in Florenz kennenlernt, charakterisiert den Freund besonders treffend.
Bloße Formensprache, die unberührbar durch Geschehnisse nur groß sein will, kommt ihm gar nicht in den Sinn. Barlach leidet mit den Wesen. Er will ihre Würde, des Menschen Demut und Gottergebenheit finden und darstellen.
Die Schlichtheit seiner Plastiken, der Verzicht auf alles Gefällige und die Wucht der Figuren sind ungewohnt für das Publikum. In einer Kritik heißt es respektlos, seine Skulpturen hätten die Form von Kohlrouladen. Der Künstler selbst betont das Heimatlose seiner Figuren, den Impuls des Suchens.
So sind wohl alle meine plastischen Gestalten nichts als sehnsüchtige Mittelstücke zwischen einem Woher und einem Wohin.
Parallel zu den Holz- und Bronzeplastiken entstehen seine Theaterstücke. Ein verkündender Ton, der den Hang des Autors zum Mystischen erkennen lässt, macht das Verständnis nicht leicht. Der Kritiker Herbert Ehring schreibt 1924 über Barlachs Stück »Der arme Vetter«:
»Es gibt eine Dichtung aus der Zeit, es gibt eine Dichtung gegen die Zeit. Barlach ist der große Künstler gegen die Zeit. Im Gestaltlosen erschütternd, um die Gestalt ringend, adelig und einsam. Weltfern und weltnah. Deutsch in einem tragischen, ergreifenden Sinn.«
Als entschlossener Schwimmer gegen den Strom löst Ernst Barlach widersprüchliche Reaktionen aus. Sein hohes Ethos ist nicht jedermanns Sache. Angriffen setzt er entgegen, dass Kunst mit heiligem Ernst und mit Verantwortung zu tun habe. Spielerische Versuche anderer Künstler, die Auflösung der traditionellen Form bis hin zur Abstraktion, sieht er mit Kopfschütteln.
»Meine künstlerische Muttersprache ist nun mal die menschliche Figur oder das Milieu, durch das oder in dem der Mensch lebt, leidet, sich freut, fühlt, denkt. Auf eine Esperanto-Kunst kann ich mich nicht einlassen. Wo der Mensch leidet, da bin ich engagiert.«
Der Trubel in Berlin, sein wachsender Ruhm und die damit verbundene Unruhe verleiden ihm das Großstadtleben. Zusammen mit seiner Mutter und seinem Sohn Klaus zieht Barlach nach Güstrow. Er liebt die mecklenburgische Landschaft, Spaziergänge bei Sturm und Regen, den weiten Himmel, die Stille. Auf eine Ehe mag er sich nicht einlassen. Als aus einer kurzen Liaison ein Kind hervorgeht, erstreitet er gerichtlich das Sorgerecht. Die Liebe zu Klaus ist sein Lebensglück. Eine Frau fehlt ihm nicht.
Ich habe ja eine überwältigende Leidenschaft, meinen Beruf. Auch eine Art Ehe, und zwar vom Himmel her, bei der ich in unabwendbarer Abhängigkeit bin. Kein Glück ist denkbar, keine Gewissensruhe, wenn mir die Kunst untreu würde.
Als er 1927 zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs seine berühmte Engelfigur entwirft, genießt er als Bildhauer längst international hohes Ansehen. Seine Dramen werden von bedeutenden Theatern aufgeführt. Was auf der Bühne aus seinen Stücken wird, irritiert den Autor allerdings mehr, als es ihn freut. Leopold Jessner, gerühmt als ein Regisseur, der den Expressionismus auf der Bühne lebendig macht, nimmt sich 1921 Barlachs Stück »Die echten Sedemunds« vor. Er porträtiert darin Menschen, die ihn in Güstrow umgeben. Zur Premiere reist der Autor nach Berlin und verlässt das Theater bereits nach dem ersten Akt. Mit Expressionismus will er nichts zu tun haben. Grell und vergröbernd kommt ihm die Aufführung vor.
Kunst ist die Sache aller tiefster Menschlichkeit, eine Probe auf den Feingehalt von Geist und Seele.
Zu seinem 60. Geburtstag 1930 eine Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin. Der Rummel um seine Person gefällt ihm gar nicht.
Im Moment bin ich schrecklich populär.
Mit der Machtübernahme Hitlers verfinstert sich Barlachs Welt immer mehr. Als der Engel aus dem Dom von Güstrow verschwindet, trifft es den Lebensnerv des Künstlers. Am 24. Oktober 1938 versagt sein Herz. Käthe Kollwitz zeichnet ihn auf dem Totenbett. Eine letzte liebevolle Geste, die dem Freund die Ehre erweist. Im Kölner Gotteshaus vermittelt Barlachs Engel tiefe Ruhe. Eine Figur, die in die Zukunft wie in die Vergangenheit zu sehen scheint. Pfarrer Markus Herzberg:
Ich kann mir die Antoniterkirche nicht ohne Barlachs Schweben vorstellen. Und wenn ich hier reinkomme, habe ich für mich auch das Gefühl, es fühlt sich an, als hinge er auch hier schon 100 Jahre. Und ich hoffe, dass er auch wirklich noch hunderte von Jahren hier hängen darf.
Ernst Barlach sieht sich als das Werkzeug einer Macht, die die Menschen über Zeit und Raum hinweg verbindet.
Ich bin erstaunt, dass meine Arbeiten die Menschen bewegen. Es ist nur dadurch zu erklären, dass ähnliche Gedanken und Fragen, die mich zum Schaffen bringen, in vielen schlummern. So dass meine Arbeit nichts ist als eine stückweise Erfüllung des Notwendigen.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Ernst Barlach, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.